Game On.
Der DAZN Darts Podcast
mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
Hallo Elmar, hallo Shorty, es ist Melo, grüß euch, dieses Intro ist nur für euch. In diesen Zeiten braucht man Nerven wie Dartpfeile. Elmar und Shorty sind dein Grund, warum ich Darts feiere. Ihr zwei seid für mich gottverdammte Rockstars. Es ist Game On, der DAZN Darts Podcast.
Ich grüße euch.
Shorty, ist das nicht geil,
dieses Intro?
Absolut, schön und schön geschmeidig. Also toll, wirklich, hervorragend.
Ladies and Gentlemen, ich grüße euch, ihr alten Pfeileschmeißer. Und das auch noch sehr, sehr herzlich. Kommt mit raus, es ist Frühling, die Sonne scheint. Und ich bin gerade auf dem Weg zum Oki. Und einfach, weil ich es kann, weil Folge 52 ansteht von Game On, dem DAZN Darts Podcast. Und das natürlich mit eifriger Unterstützung unserer Freunde von Sportbuzzer. Denn es ist Dienstag, der 30. März. Es geht übermorgen in den April, mein lieber Shorty. Wir haben den März schon fast wieder rum.
Ja.
Und das ist
Wahnsinn, ne?
Coole ist.
Also es ist Wahnsinn, wie schnell es doch geht in der 10 Zeit.
Ist bei euch eigentlich auch so geiles Wetter?
Total durcheinander. Das Wetter ist total durcheinander hier in Bremen. Einen Tag hast du Bikini-Wetter, am nächsten Tag bist du im Parker irgendwie am Grillen, weil du dich ja verschätzt hast. Also von daher ist irgendwie heute so ein Tag, wo ich den ganzen Tag über schon eiskalte Finger kriege. Ich war heute schon fleißig, das eine oder andere Mal an Bord und habe mir so 15 bis 33 Pfeile um die Ohren geschmissen und habe eiskalte Finger gekriegt. Und das ist eigentlich nicht so mein Ding. Also von daher, das Wetter macht hier nur Kapriolen im Norden.
Das gibt's doch gar nicht. Wir haben hier ein Traumwetter. Wir haben hier 13, 14, 15 Grad. Das soll jetzt Dienstag, Mittwoch, soll es bis über die 20 Grad werden hier im Süden. Das ist unfassbar. Es ist heute Sonntag, der 28. März, da wir diese Podcast-Folge aufnehmen. 16.10 Uhr. Wir sind ein bisschen früher dran. Das musste ich machen. Und plötzlich sagte Shorty, lass uns das doch um 4 Uhr schon hinbekommen. Und dann geriet ich so ein bisschen in Hektik, weil ich noch Hunger hatte und ich die ganze Zeit immer aufgeschoben hatte, den Salat endlich fertig zu machen. Und dann habe ich mir noch den Salat schnell geschnibbelt. Und dann habe ich noch versucht, oben in meinem Zimmer, meinem Arbeitsplatz, das hinzubekommen. Da hat man dann keine WLAN-Leitung. Es geht ein bisschen schwierig los. Aber wir können sagen, Shorty, jetzt kommen mit den Monaten April und Mai zwei Monate, in denen viele Pfeile fliegen, nicht unsere, sondern die der Profis. Die Premier League geht los am 5. Jawohl. April, nächsten Montag, also 5. bis 9. April, dann 19. bis 22. April, dann 5. bis 7. Mai, dann 24. bis 27. Mai plus 28. Mai, der Playoff-Abend. Da hatten einige geschrieben, als wenn es eine dramatische Meldung und News wäre, der Playoff-Abend der Premier League nicht in Berlin.
Ja, die Hölle. Die Hölle.
Damit hatte noch keiner gerechnet, oder? Das war doch klar.
Nein, also ganz ehrlich, das war schon irgendwie belustigend, das auf einmal so irgendwie als News zu erleben. Hey, das klappt dies Jahr nicht. Ach nee, sieh an, wer hätte das gedacht? Dem konnte man ja nur mit Sarkasmus begegnen, der ganzen Nummer. Also das war schon witzig. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die neue Super League, ne, die dann jetzt auch ja ihre mit 24 Mann neu gestaltete Form annimmt und ihren Kampf aufnimmt. Ist das nicht auch noch in den nächsten zwei Monaten wieder Startschuss, falls ich mich nicht ganz irre.
Absolut. 17. April, 17. bis 22. April wird die Super League in Niedernhausen gespielt. Mhm. Und das ist natürlich das deutsche WM-Qualifikationsturnier. Sieger wird dann die Wildcard bekommen für die Weltmeisterschaft. Und ganz spannend, wenn es ein Sieger ist, der ohnehin schon für die WM qualifiziert ist, verfällt der deutsche Qualifikantenplatz bei der Weltmeisterschaft. Das ist, glaube ich, eine neue Regelung, bin mir nicht ganz sicher. Das war zumindest im letzten Jahr kurz mal Thema. 24 Starter, es wird jetzt auch vom Modus her ein bisschen anders gespielt werden. Es ist Max Hopp mit dabei, Gabriel Clemens als einziger Deutscher nicht am Start, weil der einfach im Ranking, im PDC-Ranking zu weit oben steht, um dort mitmachen zu können.
Genau.
Aber dazu vielleicht dann später auch noch mehr. Was auch noch bekannt gegeben worden ist, ist, dass der World Cup of Darts, die Team-WM, im September gespielt wird. Sie kommt zurück nach Deutschland. Es wird in Jena gespielt, in der Sparkassenarena vom 9. bis zum 12. September. der wunderbare World Cup, der ja im letzten Jahr von den Walisern gewonnen wurde, von genau. Johnny Clayton und Gerben Price. Ich finde einfach ein tolles Turnier, das großen Spaß macht und schön, dass es zurück nach Deutschland gekommen ist, dass wir es wieder in unserem Lande haben.
Absolut, absolut. Also von daher, wir haben uns ja qualifiziert dafür, dass wir große Events ausrichten können. Wir haben sehr stabile Leistungen gebracht. Das ist natürlich ein trauriges Auge, dass die Entscheidung der Premier League, wie gesagt, nicht in Berlin stattfindet. Aber das war ja auch schon eine große Auszeichnung, dass so ein prestigeträchtiger Abend außerhalb der UK dann in Deutschland stattfand und nicht in Holland oder sonst wo. Also von daher ist das auch ein Prädikat, eine Auszeichnung, dass wir die Events stattfinden lassen können, und dann freue ich mich sehr für Jena, dass sie da so ein tolles, mittlerweile bedeutendes Event da für sich auf der Habenseite verbuchen können. Ich denke, sie werden es wunderbar ausrichten. Das wird ein Genuss sein.
Ja. Folge Nummer 52 von Game On, dem The Zone Darts Podcast, ist die Folge mit dem Nathan Aspinall Special. Yes. The Asp, über den werden wir heute ganz besonders quatschen. Vor allem immer wieder mit unserem Blick auf Nathan Aspinall, wie wir ihn kennengelernt haben, wie wir ihn sehen und mal sehen, was er schafft in 2021. Es ist ja ganz schön holprig losgegangen. Und auch wenn wir jetzt so ein paar Nachrichten erhalten haben, Shorty, so ging es zumindest mir, dass wir zu viel über Dinge reden, die nichts mit dem Darts zu tun haben. Das scheint den ein oder anderen zu nerven. Das ist ja immer unser Dilemma. Ne? Wir können es ja nicht allen recht machen. Aber das Schöne ist, wir müssen es auch gar nicht allen recht machen. Wir machen es einfach so, wie wir Bock drauf haben. Und ich möchte trotzdem nochmal, ich habe irgendwie letzten Dienstag gedacht, als Folge 51 rauskam. Hm. Das war genau der Tag, an dem ja auch Bundeskanzlerin Merkel diese hervorragend ausgearbeitete Idee präsentierte, der Osterruhe, die sie dann am Tag darauf ja zurücknahm. Da habe ich gedacht, ey, gut, dass wir den am Dienstag nicht aufgezeichnet haben, weil ich glaube, da wäre ich so ein bisschen aus der Balance geraten.
Ja.
Diese Ankündigung, die von der Wissenschaft irgendwie auch null unterstützt wurde. Es war irgendwie eine schräge Woche. Also Kanzlerin Angela Merkel entschuldigt sich, das ist toll, sie hat Fehler eingeräumt. Das meine ich jetzt ohne irgendeinen Witz, sondern das meine ich sehr, sehr ernst. Das ist wirklich toll. Was ich trotzdem irgendwie nicht erkenne, sind irgendwelche Lösungen, die anstatt dessen aufgezeigt werden. Und dann war das, ich glaube, der Mittwoch war das, so eine Nachrichtenlage. Also Kanzlerin Merkel entschuldigt sich. Nena bedankt sich bei den Querdenkern von Kassel. Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen, twittert 40 Mal den Buchstaben bezogen auf das Treffen der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin, und gibt dann am Mittwochmorgen, das habe ich durch Zufall gesehen, ein echt erschreckendes Interview im ZDF-Morgenmagazin, wo er Ausreden sucht und wo er Schuld auf andere schiebt und wo er sagt, er habe 6 Stunden vor einem schwarzen Bildschirm gesessen und habe immer gewartet, doch er habe keine Info erhalten. Ich habe mich zwischendurch gefragt, hast du das Ding überhaupt eingeschaltet? Und dann kam aber das Saarland. So, und jetzt kommt das Saarland. Wir haben ja mit Tübingen jetzt inzwischen auch eine Stadt, die der Pandemie strotzt und die sagt, wir werden zur Modellstadt, wir testen das mal, wir werden trotzdem die Tore öffnen. Und so macht's ja auch das Saarland. Und ich bin mir ganz sicher, Shorty, da hat Gabriel Clemens seine Finger im Spiel. Der hat sich mit Ministerpräsident Tobias Hans getroffen. Und dann hat er gesagt, wenn du jetzt eine 180 wirfst, dann machen wir alles auf. Und da hat der Gaga gesagt, alles klar, und bumms, da war sie drin. Und dann kam der Hans nicht mehr da raus aus der Nummer. Dann musste er einfach aufmachen. Gaga ist verantwortlich für diese Idee.
Du arbeitest also an der ersten Statue eines Dartsportlers in Deutschland. Das Saarland soll also ihren Gaga in Bronze aufgießen und auf dem Marktplatz ausstellen. Als einen der größten Ideenhaber sich zur Modellstadt für Corona-Pandemie-Öffnungsversuch Nummer XY zur Verfügung zu stellen. Ja, ich unterstütze diesen Antrag. Meine Stimme hat er, und von mir aus gebe ich auch gerne noch ein Kupferpenny dazu, damit wir die Bronzestatue auch zu Ende gießen können. Gaga rockt das Saarland. Das Saarland ist ihm zu tiefen Dank verpflichtet. Und auf so einem Dartspielchen kann man mal sehen, wie man entspannt die Welt dann lenken kann. Nicht übel. Gute Nummer da, Gaga. Wir danken dir hier aus dem Norden.
Vielen Dank, Gaga. Jetzt gerade auch hier von allen Mitarbeitern dieses kleinen Game-On-Podcasts. Nochmal, das Intro, was wir heute gehört haben, es war das Intro. Ich hatte irgendwie gesagt, komm, ich wähle eines aus. Wir haben echt viele zugeschickt bekommen und ihr habt euch Mühe gegeben. Es ist herzzerreißend, tatsächlich. Musik eingemischt, und trotzdem, das war das Intro. Ich fand es irgendwie am coolsten, weil der irgendwann so einen geilen Beat irgendwie auf hinbekam, so einen geilen Rhythmus zustande brachte. Und das hat mich irgendwie am meisten angetört. lasst uns das wirklich beibehalten. Ich finde das geil. Macht ihr das Intro. Seid schräg, seid frech, seid anders. Macht, was ihr wollt. Spinnt rum oder seid einfach liebevoll und kuschelt mit uns ein bisschen. Wie auch immer. Wir freuen uns sehr darüber. Uns auch jetzt zu dieser Podcast-Folge sind viele, viele verdammt gute Zuschauerfragen reingekommen. Mhm. Ich habe zwei geile Zuschauerfragen. Die sind viel kreativer, als wir das sind.
Das ist schön.
Das ist super. Ja.
Das ist gut zu hören.
Ich lege jetzt direkt los und ich habe das Gefühl, das ist jemand da irgendwie vom Sound her aus deiner Ecke.
Hm. Ja, moin Elmar, moin Shorty, hier ist der Jakob aus Jever. Norddeutsche Grüße an Shorty.
Hey.
Ich habe eine Frage an euch und zwar, ihr habt eine kleine Superkraft erworben und könnt zurück in die Zeit reisen und habt die Möglichkeit, einen einzigen Dart, der in der Geschichte des Sports geworfen wurde, der nun ein Doppel verpasst hat oder irgendein Doppel getroffen hat, was auch immer, einen einzigen Pfeil zu verändern. Welchen würdet ihr nehmen? Ich würde den von Phil Taylor zum verpassten neuen Data in seinem letzten WM-Finale nehmen. Schöne Grüße und ciao.
Geile Frage.
Absolut, großartig.
Wenn wir die super Macht hätten und einen Dart verändern könnten, welcher wäre es? Ich meine, er nimmt den von Taylor, was natürlich ein super Schachzug ist. Ne? Ich meine, den von Taylor zu nehmen im WM-Finale, das wäre so die Krönung gewesen. Das wäre ja auch das gewesen, von dem Taylor gesagt hat, das hat vielleicht gefehlt. Ich musste nicht die WM gewinnen, aber hätte ich diesen neuen Data und damit meinen ersten Neuner bei der WM geworfen in meinem letzten Spiel, das wäre unglaublich gewesen.
Mhm.
Brauchst du noch ein bisschen Zeit, um nachzudenken? Soll ich mal ausholen?
Du kannst gerne.
Ich habe zuerst gedacht, weißt du was? Ich nehme einen Dart und schenke ihm Terry Jenkins, damit The Bull, der ja inzwischen nicht mehr auf der Tour unterwegs ist, der ja in 9 Major-Finals stand, der nie ein Major-Turnier gewinnen konnte, dann schenke ich ihm einfach einen Dart und dann gewinnt er mal ein Turnier. Und dann habe ich geguckt, okay, wie sind diese Finals eigentlich gelaufen? Der ist immer so dermaßen abgebürstet worden. Auch dann 2014, als er nochmal 2 Major-Finals erreichen konnte. Ich glaube, European Championship und UK Open. Er ist einfach paniert worden von Van Gerwen und von Adrian Lewis. Der hätte auch nicht einen Dart was gebracht. Also diesen Dart können wir uns sparen. Terry Jenkins gewinnt kein Major, auch nachträglich nicht. Und ich gehe dann so ein bisschen in die Richtung, wie wir es eben gehört haben. Ich gebe meinen Dart Paul Lim, der 2018 bei der WM gegen Anderson ja auch fast den Neuner geworfen hat nach 8 Perfekten. Und er wäre ja der gewesen, der nach 28 Jahren, also 1990, den ersten geworfen überhaupt bei einer Weltmeisterschaft. Und dann hätte er nach 28 Jahren noch einen geworfen. Ich schenke ihn und zwar von ganzem Herzen Paul Lim und er wirft dann den Neuner. Und dann kommentieren wir den und reiten das Ding bis in den Himmel.
Der Singapur-Slinger würde das wahrscheinlich auch dankend annehmen mit einer wirklich verneigenden Zurückhaltung und sagt Dankeschön, aber das mache ich noch, mach dir keine Sorgen. Wir haben noch nicht 30 Jahre voll. Das kommt noch, gib mich nicht auf. Ich bin der Singapur-Slinger. Also ich bin da jetzt mittlerweile durch diesen kleinen Überlegungsprozess doch gerade sehr im Egoismus gewachsen und sage, hey, ich habe selber eine 37-jährige Darts-Karriere und auch in meiner Karriere sind einige Darts mal vorbeigeschusselt, die mich vielleicht in eine andere Richtung hätten gebracht und vielleicht in einen anderen Entwicklungsstadium oder in eine andere Karriere getrieben. Also hätte ich liebend gerne meinen Matchstart gegen Martin Adams in der zweiten Runde der Bavaria World Darts Trophy auf der Doppel-10 getroffen. Weil das waren dann noch 7 weitere, die vorbeigingen und danach habe ich eine Dreiviertelstunde verloren. Hatten wir schon mal in diesem Podcast hier thematisiert. Diesen Sieg, damals war Martin Adams gerade, glaube ich, wieder amtierender BDO-Weltmeister und das war noch zu BDO-Zeiten und war, glaube ich, die Nummer 3 oder 4 in der Welt und ich hatte ihn da auf so meinem zweiten Profi-Event auf der Pfanne und verschrubb da diese 8 Matchstarts und verliere dann die ganze Zeit. Also hätte ich den liebend gerne geändert, weil das fing dann gerade erst an, alles in den Bezahlsport zu gehen. Und vielleicht hätte ich da als Martin Adams, Mitbesieger so auf meiner Fahne, ein anderes Statement, ein anderes Holding noch irgendwie gehabt und hätte vielleicht auch ein bisschen weniger diese mentale Schlappheit erlebt und ein bisschen mehr ein anderes Mindset noch gehabt und diese Karriere anders geführt, als ich sie dann geführt habe. Also ich glaube, das da war meine Achillesferse, war mein da. Diese verdammte 44 Rest, Doppel 12 statt Single 12 für 32 und dann treffe ich 7-mal Doppel 10. Und fliege quasi danach dann raus. Aber da bin ich bald durchgedreht. Da hat es richtig wehgetan.
Jetzt kannst du dir vorstellen, wie es mir bei unserem letzten Duell ging, als ich meine Matchstarts alle überworfen habe. Das war wahrscheinlich noch ein bisschen
schlimmer. Was ich immer wieder sagen muss, wir haben da noch so 3-4 Leute, die uns wirklich kritisieren für unsere Rechenkünste und wir beide sind eigentlich nur heilfroh, dass wir die Scheiße überlebt haben mit den ganzen Geräten in den Finger und mit den wirklichen Dingen an den Stromquellen und wir wurden nur ausgezählt, wer sich wie, wann, wo verrechnet. Am Ende gab es wieder 11 plus und so und ich habe auch während dieses Spiels diverse Male den Faden verloren und habe nur gedacht, hoffentlich kommen wir da irgendwie durch. Also von der Entschuldigung, wir haben das Rechnen nicht komplett vergessen oder verlernt. Das dürft ihr euch gerne dann wieder live da so am 5.4. reinziehen, dass wir es noch ein bisschen können. Aber wenn wir, sagen wir mal, die Hände frei haben, geht es vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn wir auf hochbrisantem Boden gegeneinander fighten und auch noch zusätzlich Equipment, um diesen Podcast herzustellen, in den Fingern halten. Dann werfen halt wir auch gerne mal eine 26, die wir dann zu einer 29 werden lassen oder ziehen 11 Punkte ab, als wohl 17 waren und ach, was da nicht alles für Sachen passiert sind.
Egal, Entschuldigung. Schwamm drüber, ja genau. Steht was Falsches auf der Tafel, geh mit dem Schwamm drüber. Wir machen es genau. Einfach, wir schreiben nächstes Mal einfach, dieses Mal eben im Kopf, du hast genau recht, ja. Wenn man dann irgendwie dann auch weiß, es ist jetzt irgendwie live und du hast Mikrofon und man achtet auf so viele Kleinigkeiten und vergisst tatsächlich so ein bisschen, egal. Ich habe noch eine gute Frage, schaut die spitz die Öhrchen. Das ist jetzt natürlich der Klassiker. Moment, es ist alles live, Ladies and Gentlemen. Jetzt kommt jetzt.
Moin, moin, ihr beiden. Tobias
das
hier.
Ist die
folgende Frage. Lieber Elmar, stell dir mal vor, du bekommst eine Wildcard für die Darts-WM als Spieler. Ja, das heißt, du bist erste Runde gesetzt und das hat dich total geflasht und hast dann Bock, die Q-Schools zu spielen und bekommst tatsächlich die Tourcard für 2 Jahre.
Ich muss jetzt mal ganz kurz auf die Pause-Taste drücken. Der Shorty, er hat noch nie so entsetzt geschaut wie in dieser Sekunde. Shorty, hör ganz genau hin, warte, es geht weiter.
Was würdest du in der Situation machen? Würdest du eine Karriere als Dartspieler bevorzugen und deinen Job als Kommentator bei DAZN erstmal ruhen lassen? Und im Gegenzug dazu auch an Shorty, stell dir mal vor, DAZN kommt auf dich zu und sagt, du bist unser neuer Hauptkommentator.
Und da muss ich auch mal ganz kurz die Pause-Taste drücken. Jetzt schaue ich so entsetzt wie du eben. Shorty, es geht weiter, warte.
Ja. Du bist bei jedem großen Turnier dabei. Würdest du, lieber Shorty, diesen Job annehmen, müsstest aber auf eine Dartspielerkarriere vorzeitig verzichten? Und für Elmar genau andersrum. Würdest du lieber spielen oder würdest du weiter kommentieren? Liebe Grüße aus der Nähe von Hamburg. Tschö.
So. Ich würde steil gehen.
Ich bin platt.
Ich würde steil gehen. Ich würde alles auf eine Karte setzen. Ich würde versuchen, die ganze Tour zu rocken. Ich würde auf mein Talent setzen. Ich würde auf meine Fähigkeiten bauen. Nicht. Das würde ich niemals machen. Ich bin nicht bescheuert.
Also, ich hatte sowas Ähnliches gerade irgendwie in mir und dachte, nein, sag mal, bist du denn des Wahnsinns? Nie im Leben. Also, nein, ich würde weiterhin Dart spielen. Es ist eine Tatsache. Also, es macht mir einen Höllenspaß, gar nicht die Sache. DAZN ist ein riesen Streamingdienst für die Belange unseres Sports. Ist das eine ideale Kombination und es ist einfach toll abgedeckt und wir haben riesig interessierte Leute, ein gutes Programm, wir entwickeln uns, machen und tun. Daran teilzuhaben ist eine riesen Ehre und es macht einen tollen Spaß. Aber wenn ich eine Möglichkeit hätte, irgendein Turnier live wieder als Spieler besuchen zu können, mich dafür qualifizieren zu können, wäre das mein erstes Go. Das ist immer so. Bis ich dann irgendwann selber sage, so Schnauze voll. Aber das hat noch nicht so geklappt.
Ja, vor allem, mein Vorschlag, du kriegst dann die Tourcard und kannst dann die Tour spielen. Das bringt mir ja noch gar nichts. Also, wenn ich wenigstens wüsste, ich gewinne im ersten Jahr schon mal 3 Major, dann würde ich sagen, okay, dann können wir, dann let's talk. Also, dann könnte das ja vielleicht eine Nummer werden. Aber, dass ich von da an sozusagen auf meine bescheidenen Momente und Fähigkeiten irgendwie da alleine stehe, und nein.
Ja, dafür Nein. weißt du mittlerweile auch, was Nein. für ein hartes Brett das ist, ne? Wie schnell lebe ich auch dieser Erfolg und dann dieses Hinterherrennen und daran gemessen werden an dieser einen Messlatte, ne? Wie wir es jetzt sehen an Dimi, an Nathan heute auch, wo wir sehen, wie er das geschafft hat, sich da hinzubeißen und wie schwer es ihm jetzt fällt, sich wieder zurückzubeißen, ne? Sich nie irgendwie sicher zu fühlen und all die Geschichten, die man dann so erlebt in einer noch relativ übersichtlichen Karriere von 8 Jahren, die er bis jetzt ja mal so in den Büchern, wo er man immer mal wieder auftaucht, wo er Versuche gestartet hat und wo er dann auch recht früh, trotz Qualifikation, doch recht früh auch wieder draußen war, wie es eben vielen anderen auch ergangen ist. Und dann hat er diese tollen Momente, diese tollen Jahre und jetzt willst du es festigen, ja, und hast gerade diese verrückte Zeit. Also von daher, es ist ein schnelllebiges Geschäft in diesem Profisport. Da wäre mir die Sicherheit, darüber reden zu können und die Geschichte dann bei der Sohn, aus deiner Sicht natürlich klar. Das ist eine Sache, wie soll man dich da von überzeugen, dass das jetzt andersrum viel, viel besser ist. Ich glaube nicht, dass du das da...
Ich meine, ich verstehe die Frage schon. Hast, ne? Das ja. ist ja mal so irgendwie als Spieler unterwegs zu sein und diesen Traum zu leben, Dartprofi, erfolgreicher Dartprofi zu werden.
Genau, erfolgreicher,
ist eine geile Nummer, ist ja logisch. Aber ja, dann ist auch, glaube ich, was du schon sagst, da ist man oder bin ich auch dann zu realitätsnah. Ich weiß einfach, wie schwierig es ist und wie gut die sind und dass ich da chancenlos wäre. Also darüber müssen wir gar nicht reden. Aber vielleicht so ein kleines Träumchen wäre es ja doch dann vielleicht möglich.
Ja, ohne Träume sehe ich alles Shorty, im Arm. Shorty,
ne? Nathan Aspinall.
Ja.
Bitte?
Ich sage, ohne Träume sehe ich alles
Nathan
im Arm.
Nathan Aspinall. Ja, genau. Ja. Das Nathan Aspinall Special. Wir haben manchmal so eine leichte Zeitverzögerung, ne? Das ist leider so aufgrund unseres WhatsApp-Calls hier, unseres Videocalls, verzeiht uns das, dass wir uns da manchmal fast ein bisschen ins Wort fallen, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollen. Also nochmal, das Nathan Aspinall Special steht heute an. Ein sehr, sehr interessanter Typ, der die Tour bereichert hat in den letzten Jahren, um den wir uns heute kümmern wollen, über den wir ein bisschen plaudern wollen. Und jetzt kommt vielleicht der schwierigste Part für den Shorty. Er muss jetzt mal 2, 3 Augenblicke einfach still sein und genießen und zuhören. Wenn ich die Karriere von Nathan Aspinall einfach mal ein wenig zusammenfasse. Nathan Aspinall, the Asp, die Natter, geboren am 15. Juli 1991 in Stockport, Sternzeichen Krebs. 29 Jahre aktuell alt, verheiratet mit Kirsty Lewis, stolzer Papa von 2 Töchtern und ist schon in sehr jungen Jahren Vater geworden. Mit 19 kam Tochter Brooke zur Welt und das hat seine Situation damals bestimmt nicht einfacher gemacht. Stockport liegt bei Manchester, ist eine Stadt mit rund 150.000 Einwohnern, ist deshalb wichtig, weil der Fußball in seiner Anfangszeit zu Beginn seines Lebens das dominierende Thema war, denn er hat bis zu seinem 16. Lebensjahr eigentlich nie einen Dart geworfen. Er hatte mit Darts überhaupt nichts am Hut, obwohl sein Vater und auch sein Großvater ordentliche Dartspieler waren. Mit seinem Großvater ist er ja damals dann auch zu seinem ersten Major-Turnier gefahren, zu den UK Open, als er dort dann sagte, Opa, das Ding werde ich mal rocken. Und er ließ ja tatsächlich auch noch Taten folgen. Also zunächst ist der Fußball die große Leidenschaft von Nathan Aspinall als Kind. Er ist Torwart, er ist ein sehr, sehr guter Torwart. Er wird mit 12 von Man U, von dem großen Traditionsverein, entdeckt. Er steht also mit 14 auch noch im Trikot von Man U in einer Mannschaft und hat damit natürlich den Traum von der Profifußballerkarriere. Und der endet aber dann ziemlich abrupt, weil Man U befindet, dass er körperlich nicht groß genug ist, um ein erfolgreicher Torwart zu sein in der Premier League, also international. Und damit wird er aussortiert. Und damit zerplatzt der Traum auch sozusagen von einem auf den anderen Tag. Und der Fußball hat Nathan deshalb immer so viel Halt gegeben, weil auch seine Eltern Privatprobleme hatten. Und das war einfach immer so die Zeit, in der er sich zurücknehmen konnte, wo er auch von zu Hause raus war und nichts mit den Zankereien der Eltern zu tun hatte. Und dann war dieser Fußballsport auf einmal weg. Und dann beginnt eine Zeit von Nathan Aspinall, über die er später selber sagt, bin ich nicht so wahnsinnig stolz drauf. Denn er hat viel in Kneipen abgehangen, er hat das ein oder andere Bierchen getrunken, mit Kumpels viel Zeit verbracht. Das ist auf der anderen Seite aber auch dann die Zeit, in der er tatsächlich zum ersten Mal zum Darts kommt. Wie gesagt, Stockport, es ist eine echte Darts-Hochburg. Eine von wenigen Städten in England, in denen richtig viele Darts-Mannschaften auch gute Spieler unterwegs sind. Tony O'Shea beispielsweise kommt aus Stockport. Und er fängt an und ist von Anfang an ziemlich gut dabei, gewinnt irgendwann lokale Turniere, gewinnt regionale Turniere, startet 2012 dann seine Versuche auf der Challenge und Development Tour bei der PDC. Dann gibt es zwei wichtige Momente im Leben des Nathan Aspinall, irgendwie auch zwei Zufälle. Zum ersten, das ist 2013, Ende 2013, kommt sein damaliger Vermieter auf ihn zu, der mitbekommt, dass er jetzt so ein bisschen PDC-Tour geschnuppert hat und sagt, willst du nicht Qualifying School spielen? Da sagt Nathan, würde ich eigentlich gerne, ich habe nur keine Kohle. Und der Landlord bezahlt ihm die 450 Pfund, er versucht's, aber kann sich die Tourcard nicht schnappen. Ein Jahr später ist es so, dass der Vater einen neuen Job genommen hat und der neue Chef des Vaters ist ein riesen Darts-Fan und bietet Nathan Aspinall an und sagt, pass auf, wenn du Profi werden willst und die Q-School spielen willst, dann gebe ich dir die Kohle dafür und ich besorge dir Sponsoren, die dir so viel Geld einbringen, die du aktuell mit deinem Buchhalterdasein verdienst. Davon erzählt Nathan Aspinall seiner Familie gar nichts. Er gewinnt tatsächlich die Qualifying School oder er holt sich eine Tourcard und geht dann auf die Reise und setzt also alles auf eine Karte. Und die Geschichte des Nathan Aspinall ist letztlich die, dass das gesamte Umfeld, Mama, Papa, Freundin, Großeltern, sie ihm alle abraten von einer Profikarriere und er nicht aufhört daran zu glauben, dass er Profi werden wird und dass er es schaffen wird. Er steht 2015 im World Youth Championship Finale. Ist für ihn eine ganz, ganz bittere Niederlage gegen Max Hopp, weil mit dem Sieg er zum ersten Mal für die WM qualifiziert gewesen wäre. Und das war sein ganz großes Ziel, bei der Weltmeisterschaft im Alley-Pally mit dabei zu sein. Und dann gibt's diese überragende Geschichte aus dem Jahr 2018, im September 2018. Es ist ein Players Championship Wochenende und er hat am Samstagabend, nachdem er relativ früh ausgeschieden war, noch Lust, ein Bierchen zu trinken und will sich 20 Pfund am Bankomaten ziehen. Und das geht nicht, weil es eine Bankomatengebühr von 1,99 Pfund gibt und er auf seinem Konto nur 21,98 Pfund hat. Also einen Cent zu wenig. Oha. Er muss irgendwie einen Cent überweisen, damit er das Geld ziehen kann, holt sich die 20 Pfund, spielt das nächste Turnier und er gewinnt das nächste Turnier am nächsten Tag im Finale gegen Ryan Searle. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Und damit geht der Run von Nathan Aspinall eigentlich los. Er qualifiziert sich dann für die WM und schafft das Halbfinale. 100.000 Pfund sind mit dabei und er gewinnt dann die UK Open und er gewinnt das US Masters und er steht nochmal im Halbfinale der WM und er tut sich aktuell ein bisschen schwer im Jahre 2021. Das vielleicht auch nochmal abschließend. Und ich habe noch so ein paar Highlights außen vorgelassen, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Nathan Aspinall, zurzeit steht er bei 7 PDC-Titeln. Er hat 2 TV-Titel gewonnen mit dem US Darts Masters und den UK Open. Die UK Open mit einem 170er Big Fish Finish gegen Rob Cross gewonnen. Er hat 3 Pro-Tour-Turniere für sich entscheiden können. Und 2021 läuft's gerade nicht gut. Hat ja neue Darts jetzt im Gepäck. Er hat eine Bilanz von 14-10 Siegen nur. Mal zum Vergleich, ein Johnny Clayton hat die 40er-Marke schon geknackt. Er hat eine gute erste Super Series gespielt mit 2 Halbfinalteilnahmen, aber in Super Series Nummer 2 ging gar nichts. 2-mal erste Runde raus, 1-mal zweite, 1-mal dritte Runde raus. Und wir sind gespannt, was er jetzt machen wird in der Premier League, da er ja als Premier League Finalist des letzten Jahres ins Rennen geht und mal sehen, ob er die Formkurve wieder nach oben treiben kann. Nathan Aspinall, das waren jetzt mal so die Grunddaten. Es ist für mich wirklich eine Biografie, die mich sehr berührt hat. Ich habe ihn ja auch in meinem Buch mit reingenommen, weil ich das sensationell gut finde und mag dieses, ich glaube an meine Fähigkeiten, ich spüre irgendetwas in mir, dass ich das machen werde, egal was ihr sagt. Ne? Ratschläge sind ja irgendwie auch immer Schläge. Ne? Und ich finde immer so, was sind gut gemeinte Ratschläge? Ne? Also oder vielleicht das Gegenteil von guten Ratschlägen sind gut gemeinte Ratschläge. Die bekommen Sportler sehr, sehr häufig. Auch von Familienmitgliedern übrigens und gar nicht in böser Absicht. Aber manchmal helfen sie überhaupt nicht, wenn man nach vorne will und wenn man was bewegen will und wenn man gut werden will in seinem Sport.
Absolut. Du brauchst zu
viel. Jetzt habe ich so viel geredet.
Ja. Schön. Genau, das habe ich mir gewünscht. Alles gut, weil ich will auch einer, der auf der Fanseite ist von Nathan Aspinall und noch richtig unübersichtlich für mich, der Kerl. Also manchmal grandios, manchmal kurios. Also wie sein Aufstieg so beschrieben wurde, da finde ich einfach mich auch in vielen wieder, aber bei mir war mehr Unverständnis, weil wir in Deutschland überhaupt erst so seit 5, 6, 7 Jahren lernen, dass das eine Sportskarriere sein kann, was in England schon seit 30, 40 Jahren Usus ist. Dass du da, wenn du da affin für bist, eine echte Karriere hast und eben nicht Buchhalter werden musst, aber dass du da gegen, ja, sagen wir mal, die Ungläubigkeit deiner Mitmenschen oder Familienmitglieder oder Freunde ankämpfen musst, ist natürlich überhaupt nicht von Vorteil, gerade in der Mentalsportart Darts. Da bin ich doch eher auf der wohlwollenden Seite und sage, ja, probier es, riskier es, mach, leb deinen Traum. Und dann sich da noch gegen durchzusetzen, spricht einfach dafür, dass der diese körperliche Unzulänglichkeit, die er erfahren hat beim Fußball, dass er vom Körper her für irgendwas nicht gut genug ist, dann sich wiederfindet im Dartsport, wo es vollkommen egal ist, ob du groß, klein, dick, dünnen Mann, Frau bist, du musst nur einen starken Willen haben. Die Technik kannst du dir aneignen. Da den richtigen Dart für zu finden, gibt es bei der Auswahl, die wir haben, Millionen Möglichkeiten. Also lass einfach deinen Frust raus und zeig der Welt, dass du ein ungewöhnlicher Sportler bist. Und das hat er sich nicht nehmen lassen und hat gesagt, gut, wenn ich zu klein bin, um bezahlter Torwart zu werden, dann werde ich groß genug sein, um Dartspieler zu sein. Und das hat er eindrucksvoll nachgewiesen zumindest mit dem Endspurt seiner bis jetzt kurzen aufgestellten Highlights, die du da hast, sind ja wohl klangvoll. Die UK Open zu gewinnen ist für einen Engländer, glaube ich, wie ein kleiner Ritterschlag. Also das hat noch ein besonderes Geschmäckle dabei, dass er das so früh schaffen konnte, weil UK Open ist auch nicht das einfachste Turnier.
Ja. Ja. Nathan hat mir damals gesagt, und das hat mich schon ein bisschen überrascht, weil man diese Fußballkarriere, anders als bei Gerben Price, das hat man so oft unterstrichen, dass es ein Rugby-Spieler ist, semi-professionell unterwegs war und der dann den Sport gewechselt hat und zum Darts gekommen ist. Mhm. Bei Nathan war es tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Das ist doch etwas, worüber er und Gerben Price schon oft gequatscht haben, dass also auch er wirklich aus einem anderen Sport kommend, und da ging auch alles in Richtung Profikarriere, dann diesen Cut gemacht hat und gesagt hat, okay, dann fange ich jetzt mit Darts an, oder vielleicht auch eher ein bisschen zufällig zum Darts gekommen ist. Nathan ist dazu ja auch ein exzellenter Golfspieler. Das fand ich bei der Recherche zu meinem Buch damals total witzig. Das war ihm sehr wichtig, dass er der beste Golfer unter allen Dartspielern ist. Also das wollte er nochmal festhalten. Ich glaube, das zeigt ganz gut, wie der tickt. So, weißt du, das ist mir nicht egal, ob ich so wie Russ Bray Golf spiele oder wie Paul Nicholson, die ja auch alle eine gute Kugel treffen, sondern das war ihm wichtig. Das wollte er herausstellen. Und wenn ich an Nathan Aspinall denke, ist das für mich einer gewesen, bei dem mir nochmal so klar vor Augen geführt wurde, dass 1, 2 große Erfolge enorm viel bewirken können. Nathan Aspinall hatte nach dem Halbfinale bei der WM 2019 und dann auch dem Sieg bei den UK Open eine komplett andere Ausstrahlung bekommen. Ja. Das fand ich unfassbar. Das war für mich vorher immer so einer von vielen und so ein kleiner Arbeiter mit einer Scheißtechnik, sehr unsauber im Wurf. Und plötzlich kommt er auf die Bühne und guckt dir in die Augen und du merkst, verdammte Axt, an dem musst du erstmal vorbei. Ja. Der Typ ist schwierig zu schlagen und er ist ja auch bis heute vielleicht, ich sag mal, einer der größten Fighter auf dem Circuit. Vielleicht ist es sogar einer der allerbesten Fighter auf der Tour, die wir haben.
Naja, er hat schon wahnsinnige Taten vollbracht, das muss man ja sagen. Du musst ja aber auch heutzutage wahnsinnige Taten vollbringen, will sagen, über lange Tage konstant sein, dein A-Game abrufen, eigentlich tot über den Zaun hängen und das doch noch irgendwie gewinnen. Also du musst schon ein paar Ungewöhnlichkeiten leisten und Kuriositäten leisten in kurzer Zeit. Und er hat es geschafft. Ich glaube, die Halbfinale WM und die UK Open, das waren keine 6 Wochen auseinander, seine stramme Leistung zu wiederholen. Sicherlich geht er mit dem Mindset rein, ich hole jetzt die WM, aber nachdem er das Halbfinale wirklich erreicht hat und das erstmal 2, 3 Wochen in dich reinsickert, ja, dass du, was du gerade geleistet hast, dann kommt der fette Scheck, dass da keine Beruhigung in ihn reingekommen ist und er sagt, oh, jetzt habe ich es gepackt, sondern er sagt, Angriff, jetzt kommt das nächste große Ziel und er ist weiterhin hungrig und aggressiv. Das ist irgendwie so made in England irgendwie. Die haben ein anderes Mindset, die wissen von einem Erfolg zum nächsten, jetzt ist gerade meine Formkurve am Brennen, jetzt muss es passieren. Nicht nächstes Jahr, nicht in 20 Jahren, da kann ich zwar immer noch spielen, gar nicht die Frage. Aber jetzt muss es explodieren, weil diese Short Tracks haben wir immer gesehen. Es gibt nur einen Menschen, das ist eben Phil Taylor, der auf Weltklasse-Niveau über 3 Dekaden gezockt hat. Keinen anderen gibt es auf diesem Planeten. Alle sind irgendwo weggebrochen, obwohl sie ihre Glanzzeiten hatten. Nur der Kerl hat da oben auf Top-Niveau verdient. Und das weiß von den Jungs jeder. Und also Hackengas. Und das hat Nathan wunderbar gemacht. Und jetzt kommen diese ganzen Feinheiten, dieses Reinsickern. Ich muss bestätigen. Ich muss es wieder hervorholen. Ich muss hier den Halbfinale bestätigen. Da muss ich meinen Sieg wieder rausholen, um in der Rangliste zu bleiben, damit ich unter den ersten 16 bleibe oder gegebenenfalls Premier League-Spieler weiterbleibe, auch nach 2021 und. Also jetzt kommt der Feinschliff dieser rasant angestrebten Karriere und da bin ich gespannt drauf, ob er das halten kann, weil er hatte dieselben Konditionen nicht mehr vor sich. Publikum ist kein Faktor und jetzt muss er leisten. Jetzt muss er das bringen und sich irgendwo anders die Energie saugen, weil die Familie ist quasi umgedreht und jetzt pro Darts-Karriere. Das ist auch kein Faktor mehr, gegen den du ankämpfen musst. Du musst also diese Räume irgendwie schließen und ja, am besten mit guten Gedanken füllen, was da ja noch relativ einfach ist, wenn du deine Familie auf die Habenseite bringen kannst, nachdem sie gegen deine Karriere sind, oder? Also von daher bin ich einfach weiterhin gespannt, was kann Nathan 2021 leisten und wie wird seine Premier League verlaufen? Also spannende Themen auf jeden Fall für die kommenden Turniere.
Und ich finde, er hat ja schon, dadurch, dass er auch neue Darts jetzt plötzlich ins Spiel gebracht hat, das war ja für ihn offenbar der größte Change in Sachen Darts in seiner ganzen Karriere und wir haben uns gewundert, wie wenig da nur verändert wurde am Ende. Mhm. Damit hat er ja schon mal irgendwie so eine Trickkarte gezogen. Man muss schauen, ob er noch ein paar Joker tatsächlich in der Tasche hat, die er auspacken kann. Ich würde gern nochmal zwei Gedanken loswerden oder erzählen. Ich finde, das muss man sich nochmal vor Augen führen. Wenn ich eben gesagt habe, so die Familie hat ihm allesamt abgeraten. Die haben früh Kinder bekommen. Die brauchten dringend Kohle zu Hause. Also der hat wirklich unter einem enormen Druck gespielt, Geld verdienen zu müssen. Er sagte damals schon, 2018 im September, diese 10.000 Pfund, die es dann für den ersten PDC-Turniersieg gab, hat den so dermaßen geholfen, wieder die nächsten Wochen bestreiten zu können. Das war alles so auf Kante genäht. Und das ist natürlich ein enormer Druck, mit dem du umzugehen hast, nachdem du monatelang irgendwie nie so richtig Geld eingespielt hast. Und als er dann das Halbfinale geschafft hatte, 2019, sein erstes WM-Halbfinale, da erzählte er ja auch diese schöne Geschichte, dass er mit seiner Frau zurückgefahren ist und dann sind sie an Silvester nach Stockport in eine Disse gegangen und da hat der DJ ihn erkannt und hat gesagt, Ladies and Gentlemen, wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier, es ist The Asp, Nathan Aspinall und hat seine Walk-On-Musik eingespielt. Da kriege ich schon wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil für Aspinall war das so ein Moment, wo er selber auch realisiert hat, okay, jetzt ist was passiert. Jetzt habe ich einen anderen Status. Jetzt bin ich in einer anderen Liga. Jetzt bin ich ein Topspieler auf dem PDC Dart Circuit. Und das ist eine schöne Geschichte. Ne? Manchmal wird das so einfach verdeutlicht. Zeigt dir das Leben auch ganz einfach, was es bedeutet, dass du diesen Erfolg erreicht hast.
Ja, also du kriegst eine weitere Sicht. Eine weitere Sicht darauf, welche Art, ja, oder welcher Menschenschlag quasi in deinem Sport eigentlich auch nur mal reinguckt. Aber dann, was deine Interessen neben dem Sport sind, wie vielleicht in die Disco gehen, angeln gehen, keine Ahnung, irgendwie grillen oder weiß der Teufel. Und da kommen Leute, zu denen du aufschaust und sagst, boah, der kann irgendwie da hinten die letzte Makrele unter dem letzten Strohhalm raussaugen. Ich habe keine Ahnung, wie der das macht, aber der macht das. Und dann dreht der sich um so, Alter, wie du da spielst, ist der Hammer. Und ihr begegnet euch irgendwie, eigentlich ein bisschen mit Ehrfurcht und dann total auf Augenhöhe, weil ihr merkt, so die Charaktere ist doch irgendwie da. Man begegnet sich anders. Und ich habe es im ganz kleinen Rahmen erfahren, in der kleinen Stadt in der Nähe von Marburg. Da ist ein Kollege von mir dann auch zu dem DJ gegangen, nachdem ich den deutschen Meister im Einzel gemacht hat und hat mich da auch vorgestellt. Der haut dieses Lämpchen da auf mich drauf und ich war gerade da im Begriff, in so einen fetten Hamburger reinzubeißen, wo überall der Ketchup und der Scheiß an der Seite rausquillte. Also ich sah auch noch aus wie so ein Typ, der gerade tatsächlich einen Reh gerissen hatte und sitzt in dieser Disco mit diesem Monolicht-Käse. Kegel da, weißt du, in so einer kleinen Disse in Marburg. Aber das ist natürlich nicht ansatzvergleichbar wie mit Stockport, mit Ladies and Gentlemen. Hier ist ein Semifinalist einer Weltmeisterschaft dabei, ne? Aber eben so diese kleinen ins Große denken, das muss sich einfach nur großartig anfühlen, weil so blöd, wie ich mir auch vorkam mit der halben Tomatenscheibe am Kinn, so imposant fand ich es auch, wie viele Leute sich umgedreht hatten und doch tatsächlich auch mit dem Sport was anfangen konnten. Irgendwie, ach, da hat's ja schon mal gehört, ja, schon mal gespielt, hier soll eine Ausscheidung sein hier in diesem Dorf und. Ne? Also es war witzig. Also es ist für Nation S dann natürlich auch ein life-changing Moment, wo wir so gerne drüber reden. Ne? Also wie du schon sagst, es ist auf Kante genäht, 20 Pfund Wiese gemäht oder 10.000 Pfund, du kannst ein bisschen entspannen und dann kommt natürlich der Segen seiner WM-Halbfinalist-Teilnahme. Das sind glaube ich 50.000 Pfund und schon kannst du endlich mal ein Jahr im Voraus irgendwie aufhören zu denken. Oder 100.000 sogar. Ja. So, und dann hast du das eigentlich erstmal im Trockenen, was du unbedingt haben wolltest. Und dann ist nur noch dein Ehrgeiz, Trophäen, Triumphe. Geld ist dann nebensächlich. Was vorher die absolute Hauptattraktion war, wird dann zu einer Nebensache, weil du Unterstützer hast, Supporter hast und endlich auch mit den Kosten so weit handeln kannst, dass du es irgendwie auf die Kette bringst. Also von daher geht's jetzt nur noch um deinen eigenen Charakter. Was kannst du aus dieser Vorlage draus machen, Nathan Espinel?
Ja. Schaut, ich hätte, gerade muss ich mich eigentlich kaputt lachen, weil ich irgendwie so ein Déjà-vu-Erlebnis habe. Ich habe das Gefühl, ich glaube, ich habe, nachdem ich das Gespräch mit Nathan Espinel bei der Recherche zum Buch geführt hatte, habe ich im Podcast, glaube ich, genau diese Stockport-Geschichte schon mal erzählt. Und du hast, glaube ich, damals auch genau diese Burger-Geschichte nachgelegt.
Das kann gut sein.
Das ist witzig,
ne?
Dass du das auch jetzt, auch beim... Ne, dass du wieder diese Parallele irgendwie dann auch vor Augen hast und weil du es nachempfinden kannst, was das bedeutet, so, ne, dass man dann plötzlich dermaßen in den Fokus.
Aber in einem anderen Rahmen halt, ne, nicht in einem ganz so kolossalen Rahmen wie bei ihm, aber in dem Rahmen, die man selber sich so steckt für seine eigenen Erlebnisse, die man so hat und sagt, ey, das war nicht die ansatzweise von den Emotionen her war es vergleichbar. Vielleicht nicht von der Wichtigkeit her, aber für mich als Person war es vergleichbar, wo ich sage, hey, in der Disco hatte ich noch nie die Lichtkugel auf mich und alles dreht sich um und ein paar grinsen und applaudieren und ein paar gucken, oh, was hat der denn für eine Macke da? Also von daher, es ist einfach, die Parallele ist da und da siehst du auch, wie so ein Gedächtnis funktioniert, mit was für Eselsohren wir selber so ausgestattet sind. Welche andere Leute, Geschichten, die sie erlebt haben, man so selber in sein Leben assoziiert und sagt, ja, im kleineren Rahmen kenne ich das wohl, wie sich das anfühlen muss.
Ja. Was traust du Espinel 2021 zu? Der hängt jetzt gerade in der Krise, der spielt nicht das, was er gespielt hat, was er kann. Fängt er sich? Hilft ihm jetzt sein Fighting Spirit ganz besonders?
Davon gehe ich einfach aus, weil Against All Odds hat er ja schon einmal durchlebt und hat es erfolgreich für sich verbuchen können. Und jetzt geht's eben los, dieses Mindset wieder so hin zu ändern. Ich habe doch das erreicht, was erreicht ist. Jetzt baue es aus. Jetzt sei konstant. Jetzt bleib einfach dran. Und wir wissen alle, wie verdammt schwierig das ist, so ein Turnier zu gewinnen. Auch wenn du 100-mal der Favorit bist, ja, auch wenn du 1.000-mal der Favorit bist, kann ein schlechter Tag, eine schlechte halbe Stunde dein Spiel völlig in Grund und Boden zerreißen. Und es kann dich aber auch pushen durch das ganze Turnier, wie es Nathan Espinel aus dem Gefühl, aus dem Stand gelungen ist, in so ein Halbfinale zu kommen und das zu bestätigen. Wieso sollte er sich jetzt hinsetzen und darüber nachdenken? Warum sollte er sich jetzt all diese negativen Dinge reinziehen? Das kennt er in seiner Karriere. Mal ist eine Durchstrecke, mal ist eine gute Strecke. Also einfach weitermachen. Ich hoffe, dass er an seinen Fighting-Spielungen festhält und sagt, jo, wenn ihr mich alle abschreibt, dann beiß ich erstmal richtig rein. So, und da sehe ich ihn. Aber ich sehe auch, dass die Konkurrenz immer größer wird. Also es ist kein Selbstläufer. Nathan Espinel muss zu seiner Form von 2019 zurückkehren. Sonst ist er einfach zu den wilden Zeiten, die wir mittlerweile haben, Durchschnitt. Und wird irgendwo dann in der 32 hängen bleiben, also oder irgendwann durchgereicht werden. Also wenn er nicht langsam in den Bestätigungsmodus kommt und zeigt, dass es nicht nur 6 gute Monate waren, die ihn in diese Position geschossen haben.
Er ist ja nicht der Einzige in der Premier League oder von den Premier League-Spielern, die sich aktuell schwer tun. Wir haben einen Glenn Durrant, einen Titelverteidiger, der nicht ins Rollen kommt. Wir haben einen Gary Anderson, der komplett außer Form ist. Auch Peter Wright tut sich schwer. Okay, er hat jetzt zuletzt nochmal einen Turniersieg geholt, aber er hat nicht die Konstanz, die wir von ihm kennen. Macht es das leichter, dass so ein paar mit dabei sind, die ähnliche Probleme haben?
Ja, ganz genau. Das erleichtert dich in der Hinsicht, dass du nicht der Einzige bist, der unter einem Art Erfolg Erfolgsdruck leidet, der schwer abzurufen ist, weil du nicht in den gewohnten Formen schwimmst. Und die Jungs schwimmen ja schon viel länger in diesen gewohnten Formen, die jetzt gar nicht mehr da sind. Es ist alles behind closed door, es ist kein Publikumsfaktor mehr da. Du bist ständig neuen Regeln, neuen Tests und neuen Bubbles unterlegen. Du musst gucken, wo du links und rechts ausatmest, hustest, einatmest, wo du dich wäschst, was du tust. Es ist ein völlig anderes Drumherum, wo eben diese Superstars, die jetzt die letzten 10 Jahre in gewohnter Manier Halbfinale, Finale begegnet sind, einfach kaum noch stattfinden und in der ersten, zweiten Runde aufgefressen werden. Weil die sich mit anderen Dingen auseinandersetzen mussten, wo sie jahrelang keinen Ärger mit hatten. Also von daher ist dieses Umfeld unfassbar viel stärker geworden. Und wer da am Ende tatsächlich oben bleibt oder sich stabilisiert und wieder Leistungen regelmäßig abruft, bin ich immer noch von überzeugt, wird sich erst wieder zeigen, wenn das Publikum regelmäßig da ist.
Ja.
Wenn dieses Emotionspaket Publikum wieder auf dich als Sportler einkracht.
Ja. Und wir haben das, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt. Darauf warten gerade die Top Guns auch alle. Sie glauben, dass wenn das Publikum wieder mitmischt, dass dann auch die alte Hackordnung wieder da ist, das alte Ranking wieder so sein wird, wie wir es vor der Pandemie hatten. Ich bin gespannt, ob dem tatsächlich so ist, ob das wirklich passiert. Weiß es nicht genau. Aber das ist hochspannend.
Ja, absolut, weil das ist das Schöne an dieser Geschichte, ist auch, werden die ganzen Stories weitergehen. Wo bleibt José de Sousa? Was war das für ein Dominator in seinem Turnier, in seinem großen Highlights-Turnier, und wo bleibt er jetzt? Jetzt ist er auch immer wieder ein zweite, dritte, vierte Runde Opfer. Also weil er gegen Top-Leistungen übrigens, ja, der verliert mit 95 gegen 101er und das im Runde letzten 64. Ja, weil die Leute wissen, gegen José de Sousa muss ich mein bestes Spiel auspacken. Der hat eine andere Sicht. Also die Spieler gucken anders auf ihn. Das hat er noch nicht verarbeitet. Er muss immer 110% geben. Das hat er noch gar nicht so drin. Weil so sagt er, naja, habe ich hier ein gutes Spiel, da ein gutes Spiel, bin ich im Halbfinale, Finale. Jetzt ist er Beute. Und jetzt muss er immer bei 110% sein. Und wie er das jetzt in nächster Zeit abrufen will, werden wir uns auch angucken.
Ja. Shorty, lass uns irgendwie Nathan vielleicht noch abschließen. Ja. Es ist natürlich eine Karriere, die noch nicht von so langer Dauer ist. Er ist einfach noch nicht so viele Jahre auf der Tour mit dabei. Und von daher, klar, gibt's auch nicht ganz so viele Geschichten oder Turniere, über die wir reden können, oder auch Erfolge, über die wir reden können. Und trotzdem ist das ein ganz spannender Typ. Steht er auch wirklich für eine neue Generation an Profispielern, die auf dem PDC-Circuit inzwischen angekommen sind. Und ich finde, so diese Botschaft: Lebe deinen Traum. Wenn du was im Kopf hast und wenn du glaubst, dass du das erreichen kannst, dann setz dich dafür ein und versuche, deinen Traum zu verwirklichen. Ja. Das ist eine mega Botschaft, die der Kerl irgendwie mit seiner Lebensgeschichte verkörpert. Und allein dafür hat er einen Platz absolut verdient in den Top 10.
Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich habe auch keine Probleme damit, dass er sich da hält, dass er einfach seinen Traum weiterlebt, aber dann eben auch profitiert und links und rechts guckt. Ja, so wie wir den Sport erlernt haben. Wieso werfen die alle auf 20 und nicht aufs Bullseye? Ja, weil wir in Deutschland sind Skisportverrückte. Wir wissen genau, die Mitte ist immer, mit der 10 ist immer alles richtig. Aber beim Dartsport ist das anders. Und wir müssen das quasi akzeptieren, dass wir nicht so eine Vorgeschichte haben, wie ein Nathan Aspinall eigentlich von der Muttermilch auf weiß, dass dieser Sport eine Karriere mit viel Geld bedeuten kann, hohes Ansehen und ein ganz anderes Leben bedeuten kann, als Buchhalter in irgendeiner Firma X zu sein. Und ein anderer wird anders groß, weil du hast gesagt, seine Familie, sein Vater, sein Opa waren Dartsportler, sehr, sehr gute Dartsportler. Also du, auch wenn du dich noch so dagegen wehrst, weil du einiger Fußball abfährst, du wirst immer wieder die Geschichten hören, du wirst es immer wieder mitkriegen, wie sie miteinander umgehen, und du wirst diesen neidischen Sport Fußball sehen, wo eben auf Blutgrätsche auch mal eben so eine Karriere zu Ende sein kann, und diesen Werder mit der gönnerhaften Sport Darts, wo du als Millionär in der Kneipe völlig unbehelligt rumstehen kannst, ohne dass dir 1000 Bittsteller da sind, außer lass uns ein Dartspiel machen. Also es ist eine andere Welt, die dir immer wieder vor Augen geführt wird. Und dann zu merken, hey, ich bin da eigentlich gut drin, aber dann nicht die Unterstützung der Familie zu kriegen und daran nicht kaputt zu gehen, das finde ich einfach grandios. Das finde ich einfach grandios, weil das ist die Liebe zu dem Sport. Und ich gönne ihm diese Karriere, weil wir haben aus England Nachschubprobleme, muss man sagen. sagen. Es sind immer mal wieder, es blitzt einer auf und dann ist er weg. Rob Cross ist nach seinem Titel irgendwie nie wieder zu altem Glanze gekommen und ich hatte ihn damals als würdigen Nachfolger von Phil Taylor gefeiert, weil er sein Mindset da zusammen hatte, bei diesem Abschieds-WM ihn tatsächlich besiegen zu können. Das hat mir sehr imponiert. Da habe ich gedacht, das ist eine neue starke Macht am Oki aufgetaucht und dann wurden sie immer wieder durchgereicht. Michael Smith ist immer noch nicht zum Dauerbrenner explodiert und jetzt sind Waliser, Schotten, Holländer, Deutsche, Österreicher, alle sind irgendwie am Mitmischen, da den neuen Besten zu krönen. Und zurzeit steht Gervin Price ganz oben. Also von daher für Nathan Aspinall ist da noch genug Luft und Ruhe zu stiften und sich vielleicht auch als einen der Stärksten zu etablieren, wie Dave Chisnell eigentlich auch nicht zu altem Glanze kommt. Der hat ja auch ein Spiel am Leib, das ist phänomenal, wenn es denn funktioniert. Aber zurzeit ist Nathan Aspinall nicht da, wo er sich selber sieht und nicht da wieder hinzukommen, ist nicht so einfach, wenn man einmal da gewesen ist, so bescheuert, wie sie das anhört.
Ja. Ich bin bei Rob Cross übrigens mal sehr gespannt. Ja, der ist jetzt seit anderthalb, zwei Jahren aus der Spur raus und natürlich die Frage, kommt der irgendwann nochmal rein, aber auch das genau kann es im Darts immer wieder geben, dass der irgendwann auch durch ein, zwei tolle Erfolge wieder dahin kommt, wo er mal war und ganz vorne mit dabei ist. Die Engländer, klar, die haben einige in den Top 10, du hast es schon gesagt, mit Chizzy, mit James Wade, mit Michael Smith, mit Rob Cross, mit Nathan Aspinall. Ist jetzt ein bisschen aus den Top 10 rausgerutscht, aber das ist natürlich sind die da vorne mit dabei, aber sie stehen nicht an erster Stelle. Und das jetzt schon seit einiger Zeit, weil ja Michael van Gerwen vor Gervin Price natürlich auch ganz vorne war. Ich weiß, viele von euch wollen immer wissen, wie sind die Typen eigentlich privat? Was ist Nathan Aspinall für einer? Kann ich vielleicht einfach mal sagen, ohne dass das jetzt ein Spieler ist, mit dem ich jetzt schon abends alleine essen war und mit dem er irgendwie den ganzen Abend gequatscht habe, ist das ein ganz feiner Kerl, der irgendwie, wenn er einen sieht, auf einen zukommt, einen begrüßt, mal kurz redet. Ich hatte das, glaube ich, auch damals erzählt, als wir dann diesen Videocall hatten bei dem Rechercheinterview für das Buch. Das war einer, der auch nicht nur über dieses Thema Buch reden wollte, sondern der auch mal Bock hatte und froh war, weil er auch endlich mal mit jemand anders widersprechen konnte in diesen Corona-Zeiten, der auch mal gefragt hat, wie geht's denn dir, was macht Deutschland, der einfach auch an anderen Dingen interessiert ist und nicht nur, ob seine Darts die Triple 20 treffen und vielleicht noch die Doppel 16, sondern einfach ja interessiert am Leben und aufgeräumt. Und ich empfinde ihn als einen Spieler, der sich selber sehr gut reflektiert, sehr gut und sehr ehrlich reflektiert. Das kann natürlich manchmal auch zum Problem werden. Da finde ich so eine Parallele zu Michael van Gerwen, der sich selber ja auch immer verdammt gut einschätzt und einordnet und genau weiß, was gerade Sache ist und das auch nicht schön redet. Aspinall ist ein ähnlicher Spielertyp. Wir wollen hoffen, dass ihm das hilft. Das kann ja manchmal auch dann zur Belastung werden, ne? Wenn ich mich selber zu scharf kritisiere oder selber denke, verdammt, das ist nicht das, was ich eigentlich spielen muss und spielen will.
Ja, und gerade reden wir genau in dieser Ecke von Perfektionismus. Und den kannst du als Mensch in unserer Sportart kaum darstellen, diesen Perfektionismus, weil wir eben keine Maschinen sind, sondern eben menschliche Wesen und es gibt diverse Abhandlungen darüber, dass dieser Sport eigentlich physisch eben kaum zu erklären ist, weil du immer wieder diese Bewegungen versuchst zu imitieren, aber du wirst sie nie perfekt immer wieder so hinbekommen, dass der Dart da automatisch hingeht. Das geht über ein Gefühl, über ein Zucken, über dies, über das. Es gibt eine Million Faktoren, aber sie ist nicht klar wissenschaftlich darstellbar und das ist das Krasse an dieser Sportart, dass ein guter Moment und eine gute Emotion dein Mindset so durcheinander bringen kann, aber auch so nach oben pushen kann, dass du unbesiegbar, eine Aura der Unbesiegbarkeit verströmen kannst und dieses Spiel auf Biegen und Brechen nicht verlierst, weil der Typ einfach nicht an dir vorbeikommt. Und das ist eben die Kraft irgendwie, die diesen Mentalanteil in Darts ausmacht. Weil die Technik und das alles ist erlernbar. Das Rechnen ist erlernbar, die Rechenwege sind erlernbar. Wie komme ich auf 167 statt auf 166? Das ist alles übbar und erlernbar. Aber dieses Gefühl, unter Kontrolle zu halten, genau in dem richtigen Moment dann auch diese 8 mm dreimal zu treffen, um so einen 170er-Finish zum Match zu machen oder einen 123er-Finish, um nochmal im Spiel zu bleiben, um auszugleichen. Das sind Dinge, die kannst du nur übers Erleben feintunen. Und da muss Nathan Aspinall wieder rein in Spiele, die für ihn auf Messerschneide geführt werden, mit richtig viel Emotion und Bedeutung. Damit er da wieder den Killerinstinkt erlernt und die Dinger nicht mehr außer Hand gibt, wie er es eben ganz zu Anfang gemacht hat, um in so ein Halbfinale zu kommen.
Ja. Die Premier League 2021 beginnt, wie gesagt, jetzt am Montag, den 5. April. Sie wird eröffnet mit der Wiederauflage des Vorjahresfinals. Also Nathan Aspinall trifft auf Glenn Durrant. Dann haben wir Rob Cross gegen José de Sousa, Peter Wright gegen Johnny Clayton, Gerben Price gegen Gary Anderson und abschließend dann Match Nummer 5, Michael van Gerven gegen Dimitri van den Berg. Den ersten Abend werden wir kommentieren, Shorty. Wir werden vorher, das hat jetzt der Sohn uns nochmal vermeldet, werden wir einen kleinen Trailer aufnehmen hier zum Podcast, weil es irgendwie auch einen Trailer geben wird, der dann auf der Plattform von The Zone gezeigt wird, auch in anderen Sportarten. Das freut uns natürlich sehr.
Oh,
da
ja,
bin ich super gespannt drauf, was wir da Verrücktes machen sollen. Und dann kommst du Montag nach München.
Jawohl.
Mit der Bahn.
Ja, es ist alles jetzt gebucht.
Sehr
es
gut.
Gab auch noch keine ulkige Geschichte zur Bahn. Also mal sehen, das ist auch wie so eine Sache, die mittlerweile zum Erleben gehört. Ja, wir müssen mal sehen, was ich so alles erlebe. Vielleicht habe ich ja dann an dem Montag noch eine kleine nette Anekdote zu unserem Hauptbeförderungsmittel.
Mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
Ja, mal gucken.
Shorty, dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Ich freue mich sehr auf das, was da jetzt kommt. Wir haben jetzt längere Zeit auch seit den UK Open keinen Darts kommentiert und ich habe wieder Bock auf Live-Sport, habe wieder Bock irgendwie mit dabei zu sein. Das Ganze, wir hatten das letzte Mal schon gesagt, ist ohne Dudelmusik. Es tut uns so wahnsinnig leid und auch noch mit TV-Kameras. Ihr werdet uns auch noch sehen können am 5. Und hab du noch einen schönen Sonntag. Und ich würde sagen, euch zu Hause nochmal zur Erinnerung, wenn ihr uns euer Intro schicken wollt, weil es einfach so geil ist oder ihr eine coole Frage habt, so wie wir das auch heute hier in unserer Folge drin hatten, schickt eine Sprachnachricht an die E-Mail-Adresse elmar.paulke13@gmx.de. Ganz einfach, elmar.paulke13@gmx.de. Und lasst euch nicht ärgern. Dreht nicht durch, haltet durch bezüglich der Pandemie. Es deutet nochmal an, dass wir uns nochmal zusammenreißen müssen, die Arschbacken immer heftiger zusammenkneifen müssen. Wir kommen da durch. Wir machen das einfach.
Und wenn wir das alles geschafft haben mit den Arschbacken zusammenkneifen.
Kann ich dir mal sagen.
Ja, lass mal hören.
Ich agiere antizyklisch, das ist das Wort. Ich agiere antizyklisch. Ich habe gar nicht diese Corona-Müdigkeit aktuell. Ich ernähre mich gut, ich mache täglich Sport, ich bin einfach fit, ich fühle mich in voller Kraft und so gehe ich das Ganze an. Das ist ein guter Weg.
Also ganz ehrlich, mit dieser positiven Einstellung kann das doch nur besser werden. Und wenn wir tatsächlich alle den Arschbacken noch ein bisschen Tango oder noch ein bisschen länger machen müssen, also 14 Tage pressen, dann nehmt euch doch vorher ein Stück Kohle, presst es zusammen, habt ihr alle einen schönen Diamanten, also alle noch ein Ziel, die Pandemie nicht zu sehr an uns ranzulassen.
Ganz genau. Shorty, schönen Abend, macht's gut, bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Game on!
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.